Schön, dass ihr da seid. Alle, die auch noch dazugekommen seid, ich wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst und vor allem Begegnung mit Jesus. Und dass du, ja, dass du deine Gedanken, deine Vorstellungen einfach alles sagst: Herr, hier bin ich. Du darfst zu mir reden. Du darfst zu mir reden. Wir haben gestern Abend in Michelstadt einen ganz herrlichen Gottesdienst gehabt. Wir hatten das Drew Neal mit seinem prophetischen Team im Gottesdienst. Sie sind heute Abend um 18 Uhr hier. Also es war wirklich total super stark. Und heute Abend um 18 Uhr werden sie hier mit uns sein. Und Gott ist dabei, Großes zu tun. Und es sind so viele Berührungen auch mit Jesus gewesen gestern Abend. Und auch, was Gott so in das Leben und zu den Leben von einzelnen Personen gesprochen hat. Das ist schon stark, was der Herr so macht. Ich lade euch ein, heute Abend dabei zu sein. Du solltest es nicht verpassen. Du weißt, wie es dem Thomas ging, als Jesus auferstanden war. Er war gestorben und alle haben gedacht, nun ist es zu Ende. Und dann waren die Vorstellungen, die sie hatten. Jetzt ist es zu Ende. Jesus ist tot und nun sieht die Welt düster aus. Und die Jünger, sie trafen sich ja in einem Raum, außer Thomas, der war nicht dabei. Und jetzt hatten sie nur eins, Angst, und unser Jesus ist weg. So, und jetzt sitzen sie dort, was bringt die Zukunft? Wir wissen, manche sind sogar wieder in ihr Tagesgeschäft übergegangen. Und dann erscheint Jesus mitten in diesem verschlossenen Raum und sagt, hallo, Friede mit euch. Und dann heißt es aber, und Thomas war nicht dabei. Thomas hat gesagt, bringt sowieso nichts. Ist abgeschlossen, ist vorbei. Manches Mal sind wir wie dieser Thomas und als eine Woche später Jesus kommt und er ist da, dann sagt er, mein Herr und mein Gott, aber er sagt an diesem Abend dort, ich glaube nur, was ich sehe. Nur manches Mal sind wir nicht anwesend und dann sehen wir auch nichts. Manchmal sind wir in unseren Vorstellungen so abwesend, dass wir nicht sehen, was Gott tun möchte. Deine Vorstellungen, meine Vorstellungen, unsere Vorstellungen, sie können immer Segen oder Fluch sein. Etwas Schlimmes ist, wenn wir uns festgefahren haben mit Sätzen wie, ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe das schon immer so gemacht und da wird sich auch nichts ändern. Und dann bleiben wir, wo wir sind. Und wir kommen nicht mit in Gottes gute Absichten mit uns hinein. Wir selber sind in der Lage, Gottes gute Vorstellungen, Gottes gute Absichten mit unserem Leben zu verhindern. Das sind zum Beispiel die Vorstellungen, wie Gott etwas zu tun hat, wie Gott etwas tun sollte. Das kann Gottes gute Absichten verhindern. Wir stellen uns vor, wenn ich mit Gott zu tun habe, dann muss das auf die und die und Art gehen. Und wenn ich schon Gott um Hilfe bitte oder seine Hilfe in Anspruch nehmen will, dann muss das zumindest so sein, wie ich mir vorstelle, dass er mir helfen muss. Und dann verpassen wir es. Ich denke an den Naaman, der zum Propheten Elisa kam. Naaman war aussätzig und die Sklaven in seinem Haus, ein jüdisches Mädchen, das seine Soldaten verschleppt haben und die jetzt die Dienerin seiner Frau war. Sie hatte Mitleid mit ihrem Herrn, interessant auch, sie hätte ja auch sagen können, ihr Räuberbande, verrecke an deinem Aussatz. Aber sie sagt, nein, es tut mir weh, das zu sehen, wie es meinem Herrn geht. Und so sagt sie, du solltest nach Israel gehen, zu den Propheten. Und dieser Prophet, der wird dafür sorgen, dass du gesund wirst, dass dein Aussatz verschwindet. Bibelleser kennen die Geschichte. Naaman macht sich auf mit einem ganzen Tross von Soldaten, mit viel Geschenken im Gepäck, wunderbaren Kleidern, Gold, Silber. Er macht sich auf den Weg und sagt, dann werde ich zu diesem Propheten gehen. Und dann kommt er an das Haus dieses Propheten und er sagt, hallo, der Diener kommt raus. Und er sagt, ja, was kann ich für Sie tun, Sir? Der sagt, ja, ich bin gekommen, damit der Elisa mich gesund macht und mich von meinem Aussatz befreit. Der Diener geht rein und sagt, Elisa, da ist draußen einer, der will seinen Aussatz loswerden. Elisa kommt gar nicht aus der Tür raus, sondern er sagt, sag ihm, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen. Und was hat dieser Naaman gemacht? Er ist vom Pferd gesprungen und hat Halleluja getanzt. Nein, er hat geflucht. Er war ärgerlich. Er war stinkig. So geht das nicht. Und dann sagt er, ich habe mir vorgestellt, er würde um mich herumschwingen und er würde tanzen und er würde irgendetwas tun und dann sagen, oh, vielleicht wie so ein Schamane. Keine Ahnung, was er für Vorstellungen hatte. So stelle ich mir vor, so müsste dieser Prophet zu mir rauskommen und es mit mir machen. Und jetzt sagt er, ich soll mich 7-mal im Jordan untertauchen. Wir haben in Damaskus bessere, in Syrien bessere Flüsse, klarere Flüsse als dieser komische Fluss, in dem ich mich taufen soll. Nein, die Sache ist für mich abgeschlossen. Ich bin doch nicht doof. Ich fahre nach Hause, ich gehe nach Hause. Aber weißt du, manchmal sind die Diener klüger als ihre Herren. Er sagt, mein Herr, sagt der Diener des Hauptmanns, hätte er von dir etwas verlangt, dass du ihm Geld gibst oder sonst, egal was er von dir verlangt hätte, du hättest es ihm gegeben. Aber jetzt sagt er nur, tauch dich 7-mal unter. Und du sagst, nee, das geht gegen meine Vorstellung von Heilung. Das geht gegen meine Vorstellung, wie Gott mich aus meiner Notsituation herausholt. Das geht gegen meine Vorstellung. Nein, das werde ich nicht tun. Aber der Diener sagt, mach's doch. Probier's doch mal aus. Und Naaman geht hin, Bibelleser kennen die Geschichte, er taucht sich 7-mal unter im Jordan und ist sein Aussatz los. Deine Vorstellungen können Gottes gute Absichten für dein Leben und mit deinem Leben verhindern. Es ist genauso, manches Mal haben wir unseren Weg mit Gott gut angefangen. Und wir sind glücklich. Ich denke daran, als ich zum Glauben kam, das ist ja jetzt nun mal schon einige Jahre her, 1972. 1972, wo es hieß, aufgegeben von der Gesellschaft, das Gericht sagte, das wird nichts mit denen. Der Staatsanwalt sagte, das wird nichts mit denen. Das Jugendamt sagte, das wird nichts mit dem. Und egal, wen man fragte in diesem Gerichtssaal, der muss eine verbraten kriegen, mit dem wird das nichts. Aber ich hatte in dieser Zeit Jesus kennengelernt. Und ich habe erlaubt, dass er in meine bisherige Denkweise, in meine Vorstellung reinkam und Veränderung schuf. Und so stehe ich heute hier. Wir haben alle mal vielleicht gut angefangen. Aber Gott sagt zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 21, dass es auch so sein kann, dass wir manches Mal aus dem, was Gott gut mit uns angefangen hat, dass wir aus dem auch wieder rausgehen können. Er sagt in Jeremia 2, 21, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, als echtes Gewächs. Wörtlich heißt es als Samen der Wahrheit, als Setzling der Wahrheit. Aber wie hast du dich mir verwandelt in eine entartete Rebe, einen fremdartigen Weinstock. Ich weiß nicht, ob das in deine Situation vielleicht heute passt. Du sagst, ich habe mal einen guten Start mit Jesus gemacht. Meine Ambitionen waren da, ich will Gott dienen, ich will mit Gott gehen, ich will mit Gott auf dem Weg sein. Aber irgendwie ist etwas in dein Leben gekommen und es ist alles so anders gekommen als das, was du an Plänen hattest, als das, was du auch wusstest. Das ist Gottes gute Absicht mit meinem Leben. Der Jeremia, er hat ja immer wieder solche Beispiele. In Jeremia 18 sagte, dass Gott trotzdem nicht aufgibt, mit uns seine Pläne weiter zu verfolgen. Jeremia vergleicht uns dort mit dem Ton auf der Töpferscheibe und er sagt, wenn es schiefgegangen ist, das Gefäß, das Gott formen wollte, misslungen ist, dann macht Gott es noch einmal. Gott versucht es noch einmal und Gott ist heute Morgen hier und er sagt, du, lass es uns noch mal versuchen. Ich meine, das gibt es ja auch in den Schlagern. Ne? Ich glaube, Howard Carpenter war es. Hey, versuch's nochmal mit mir. Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, Gott, versuch's nochmal mit mir. Versuch's nochmal mit mir. Gott, du darfst in mein Leben reinsprechen. Du darfst mich formen in das hinein, was du möchtest.
Deine und meine Vorstellungen können Gottes gute Absichten bei dir und an dir verhindern, weil du und ich andere Menschen nicht freigeben. Ich liebe den Text aus der Lutherbibel von 1912. Er ist so einfach geschrieben, so klar, wenn ich die Elberfelder anschaue, dann hast du schon mehr kernige Sätze drin, weil es halt vom Grundtext her auch ganz stark ist. Aber hier, Luther sagt zum Beispiel in Jesaja 58, Vers 6, lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig die Leute, die du beschwerst. Gib die frei, welche du drängst. Und reiß weg allerlei Last von Menschen, auf denen du Last gelegt hast. Wir sind so schnell dabei, unsere Vorstellungen in das Leben anderer Leute zu projizieren. Wir wollen, dass sie so denken, wie wir denken. Wir wollen, dass sie es so machen, wie wir machen. Und wir geben sie nicht in Freiheit. Das kann in einer Ehe sein, das kann zwischen Eltern und Kindern sein, dass wir nicht loslassen, dass wir unseren Ehepartner auch nicht loslassen. Es ist ja nichts Zerstörerisches oder etwas, was sehr zerstörerisch ist, so will ich es sagen, es gibt sicherlich andere Dinge, aber den anderen nicht loszulassen. Ich will, dass meine Frau so ist wie ich, dass sie so denkt wie ich. Und wenn meine Frau denkt, ich will, dass der Herbert so ist, wie ich, und er so denkt wie ich, dann haben wir ein Problem. Denn dann können wir nicht aufeinander zukommen. Wir müssen den anderen loslassen und den anderen in Freiheit lassen. Deshalb sagt hier Gott, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, und lass frei, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Lass deine Kinder ihren eigenen Weg gehen. Lass deine Eltern ihren Weg gehen. Immer wieder höre ich, wenn meine Eltern doch so werden oder wenn meine Kinder so wären. Nein, du musst sie loslassen. Wir sind zuerst in Gottes Hand und nicht in der Hand unserer Vorstellung. Das sollten wir nicht sein. Gott sagt in Jesaja 58 weiter, ich lese weiter aus Luther 1912, brich dem Hungrigen dein Brot und die, die im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, dann kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Und er sagt, alsdann, wenn du das tust, wenn du die Leute loslässt, die du bedrängst, Leute loslässt, denen du deine Vorstellungen aufdrängen willst, so hat es zu laufen, so hat es zu gehen. Gott sagt, wenn du das aufgibst, wenn du das aufhörst, dann wird dein Licht, dein eigenes Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen. Wir wollen doch heil werden. Wie viel Energie verschleudern wir? Wie viel Energie verschleudern wir damit, andere hinbiegen zu wollen, damit sie werden, wie wir sind? Du musst sein wie ich. Du musst sein, wie ich mir das vorstelle. Und unsere ganze Kraft geht in diese Richtung, anderen aufzusetzen, was man meint, dass sie tun sollten. Und Gott sagt, wenn du loslässt, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit dem Finger zeigen, noch übel reden. Und wenn du den Hungrigen und wirst den Hungrigen lassen, finden dein Herz und die Seele und die elende Seele sättigen, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken. Du selbst wirst dabei sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es niemals an Wasser fehlt. Und dann, weil du loslässt, selber eine Berührung von Gott erfährst, dann hast du auf einmal Energie und Ressourcen frei für das, was Gott eigentlich mit dir möchte, mit dir vorhatte. Und er sagt, wenn du loslässt und wenn du dich mal ganz auf mich stellst, dann soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, in Vers 12. Und du wirst Grund legen, der für und für bleibe. Und du wirst genannt werden, einer, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Was ist, wenn Menschen uns sehen, wenn sie dich und mich sehen, was sehen Menschen an uns? Ist das der Treiber? Ist das der andere, der sie in seine Richtung zwingen will? Ist das der, der immer cholerisch mit seinen Wutanfällen da ist und die Familie nicht zur Ruhe kommen lässt? Wie sind wir bekannt? Wir müssen loslassen und wir werden von Gott Veränderung erfahren. Und auf einmal werden Leute sehen, ja, du bist anders geworden. Du bist anders geworden. Ich weiß noch, meine Clique damals, als ich dann aus dem Gefängnis kam, ich habe sie besucht, ich habe natürlich Jesus, was heißt natürlich, aber ich habe Jesus im Gefängnis kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, das muss ich den Jungs sagen. Ich muss ihnen sagen, hier, ich habe Jesus gefunden. Das habe ich natürlich im Gefängnis gleich gemacht. Als ich mich bekehrt habe, fing ich an den Freigängen im Hof und so weiter, fing ich an den anderen zu erzählen, dass Jesus jetzt in mein Leben gekommen ist. Und dass Frieden in mein Leben gekommen ist. Bis dahin war ich ein unruhiger Mensch, ein gejagter Mensch, ein Mensch, der keinen Frieden hatte. Aber an dem Tag, als ich dort in meiner Gefängniszelle saß und sagte, weil ich es in der Bibel las, wer immer Jesus aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Dem gibt er das Recht, Johannes 1,12, dem gibt er Exousia, Vollmacht, das Recht, ein Kind Gottes zu sein, sich auch Kind Gottes zu nennen. Wir werden nicht Kind Gottes dadurch, dass wir zu einer Kirche oder Freikirche gehören. Wir werden Kinder Gottes, wir werden Christen, indem wir Christus in unser Leben aufnehmen. Christus macht uns zu Christen. Kein System dieser Welt kann uns zu Christen machen. Diese Freikirche kann dich nicht zu einem Christen machen. Der Einzige, durch den du Christ werden kannst, das ist Jesus. Ich ging zu meiner Clique, als ich rauskam und habe gesagt, Leute, ich muss euch erzählen, mein Leben hat sich verändert. Und ich habe den gefunden, der mir Frieden gegeben hat. Und ich ging eine Weile hin. Natürlich war mein Thema Jesus. Das war auf die Dauer lästig. So, dass sie mir eines Tages sagten, wahrscheinlich haben sie vorher ein Gespräch geführt, also Herbert, wir finden es ja schon ganz toll, wenn du kommst, aber seit du mit diesem Jesus kommst, können wir mit dir eigentlich nichts mehr anfangen. Also du kannst weiter zu uns in die Clique kommen, aber bitte lass Jesus raus. Dann habe ich gesagt, sorry, ich kann ihn nicht rauslassen. Und einer stellt sich hin und sagt, weißt du, wir sehen alle, dass du verändert bist. Wir sehen, in dir ist etwas geschehen, das können wir nicht erklären. Aber wir haben uns entschieden, wir wollen keine Veränderung. Wir wollen bleiben, wie wir sind. Wir wollen so sein, wie wir sind. Und weißt du, wenn du so bleiben willst, wie du bist, dann blockierst du Gott in dem, was er in deinem Leben tun möchte. Lass los, die du festhältst, die du nicht freigibst. Leuten, denen du vielleicht Lasten, die Last deiner Meinung, die Last deiner Vorstellungen aufgelegt hast. Das kann sogar ein Beruf sein. Menschen, die nicht bereit sind, sich auf Neues einzulassen, bleiben immer irgendwo in einem Status quo hängen. Gott möchte Veränderung. Menschen, die die Gesellschaft, die die Welt verändern, sind Menschen, die sich einlassen auf Neues, die ihre Gedanken, ihre Vorstellungen erweitern lassen oder vielleicht sogar auch umschmeißen lassen. Deine Vorstellungen können deinen Blick für Gottes größeren Plan verschließen. Wenn wir daran denken, nochmal zurück zu Jesus, als er am Kreuz gestorben war. Die Leute sind vom Kreuzigungsberg weggegangen. Unter anderem waren da diese zwei Jünger, die aus dem Dorf Emmaus kamen. Und diese Jünger, sie waren unterwegs und dann kommt Jesus zu ihnen. Und sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Weißt du, ich habe gedacht, wie viele Menschen sind da, der ist Jesus gekommen. Jesus hat versucht, zu ihnen zu reden, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und manches Mal offenbart sich Jesus auf ganz erstaunliche Weise im Leben von Menschen. Wir sind dann dabei, das kann nicht Jesus sein, denn so würde er das nicht tun. Aber er tut es nun mal auf seine Art. Diese Emmaus-Jünger, sie klagen diesem Jesus, den sie nicht erkennen, der mit ihm auf dem Weg ist. Sie klagen ihm ihr ganzes Leid und ihre Enttäuschung und sie sagen, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Wir haben gedacht, der würde uns von den Römern befreien. Unsere Vorstellung ist, so groß rauskommen, und dann werden die Römer was aufs Dach kriegen und wir werden unser Land zurückhaben. Ihre Vorstellung verhinderten den Blick für Gottes größeren Plan. Er wird Israel erlösen. Mit dieser engstirnigen Vorstellung, scheinbar haben sie beim Unterricht, bei den Lehreinheiten von Jesus nicht immer gut zugehört. Auch das kann sein, weil wir in unseren Vorstellungen festgehalten sind und uns verschlossen haben. Aber er hatte ihnen gesagt, ich bin gekommen zum Retter der ganzen Welt. Ich bin nicht gekommen, nur um Israel Erlösung zu bringen, sondern für die ganze Welt. Als er sich ihnen offenbart, da sind sie erstaunt. Sie erkannten ihn auf die Art und Weise, wie er das Brot gebrochen hat. Und dann ging es noch in der Nacht zurück nach Jerusalem. Das müssen wir den anderen sagen. Wir haben ihn gefunden. Wir sind ihm begegnet und unsere Vorstellungen wurden gesprengt. Und wir wissen, er ist nicht tot, er ist nicht verschwunden, er ist nicht im Grab. Er ist auferstanden. Es ist wichtig, dass wir auch in unserem Dienst und in unserem Leben flexibel sind. Nicht festgefahren in unseren Vorstellungen und Plänen. Sei bereit zur Veränderung. Sei auch bereit für neue Wege. Der Paulus und sein Team, sie waren in Kleinasien unterwegs. In Apostelgeschichte 16, Vers 6 folgt folgende, wird uns berichtet, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir merken, hier sind ein paar Mal Stopps oder Umleitungen. Paulus hatte mit seinem Team Vorstellungen, so wollen wir das Evangelium weitertragen. Das ist die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen und es muss in diesem Gebiet sein. Und der Heilige Geist sagt, nein, da geht ihr jetzt nicht hin. Okay, dann gingen sie einen anderen Weg. Sie haben nichts vorher gehört, aber der Heilige Geist sagte, nee, ist auch nicht der Weg. Und schließlich kommen sie in diese Hafenstadt Troas. Und jetzt wird erstmal übernachtet. Gott, was hast du für Pläne? Wenn wir nicht bereit sind, unsere Pläne, unsere Vorstellungen, unsere Bemühungen von Gott stoppen zu lassen oder auch umzulenken, dann werden wir uns oft festfahren und dann sitzt manches Mal der Karren buchstäblich dann auch im Dreck in unserem Leben. Diese Flexibilität des Paulus und seines Teams, sich auf Gott einzulassen, auf ihn zu hören, Neues zu wagen, in neue Wege hineinzugehen, war der Grund dafür, dass das Evangelium in das ganze Gebiet von Mazedonien reinkam. Menschen, die es sonst nicht gehört hätten. Das sind Vorstellungen, die andere vielleicht bezüglich deiner Person haben. Manche Menschen sind sehr ängstlich und sie sagen, wenn jemand Negatives über mich ausspricht, wenn jemand mich mit seinen Worten immer wieder behämmert, wie es zu gehen hat, dann bin ich ja wie unter Fluch. Ich kann mich ja nicht befreien. Ich kann ja dann nicht wirklich mich entfalten. Ich glaube, auch diese Vorstellung musst du lassen. Die Vorstellungen anderer bezüglich deiner Person können Gottes gute Absichten mit dir nicht verhindern, wenn du an ihm bleibst und mit ihm bleibst. Wenn du mit Gott gehst, können Menschen über dir aussprechen, was immer sie wollen. Sie können dich vielleicht sogar in Gefangenschaft gebracht haben und trotzdem wird Gott durchkommen mit seinem Weg, mit seinem Ziel. Wir haben zwei Lektionen gehabt von Alexander Kuch. Er wird demnächst auch weitermachen. Er hat ja die Geschichte mit Josef begonnen. Und wie er sie beleuchtet so in den Gottesdiensten, ich finde das so stark, das ist in der Regel in den Abendgottesdiensten, wenn er hier ist, von daher ihr Sonntagmorgen-Gottesdienstler, habt das gar nicht so mitbekommen, aber ihr könnt diese Predigt im Internet nachschauen oder nachhören. So, er hat die Geschichte von Josef Stück für Stück umgenommen und er ist noch nicht fertig und er macht das so interessant und so spannend und wir sehen, wie Gott Dinge tut im Leben dieses Mannes und später auch durch diesen Mann, wie wir es uns gar nicht normal vorstellen könnten, obwohl alle Voraussetzungen daneben zu liegen scheinen. Seine Brüder nehmen ihn, sie schmeißen ihn in einen Brunnen und sie verkaufen ihn in die Sklaverei. Man denkt, die Berufung ist vorbei. Alles zu Ende. Das, was Gott mit mir geplant hat, wird nicht zustande kommen. Er hatte große Träume, er hatte Visionen. Er hatte sie auch seiner Familie, seinen Brüdern mitgeteilt, was Gott mit ihm tun würde. Er hatte, ja, dann denke ich manches Mal auch an so manchen charismatischen Überflug, wo wir einfach oder Menschen einfach prahlen mit dem, was Gott mit ihnen tun möchte, was Gott mit ihnen vorhat. Und das wirkt auf andere manchmal eher abschreckend als heilsam und hilfreich. Josef mit seinen Träumen und Visionen, die er seiner Familie sagt und der Familie auch klar machte: Ich werde einmal ein großer Mann werden, Papa, selbst du wirst dich vor mir verneigen. Ich meine, das fördert nicht gerade eine gute Familienatmosphäre. Aber er kam ins Loch. Er wurde als Sklave verkauft. Dort bei seinem Dienstherrn Potiphar hat er das nächste Problem. Die Frau seines Chefs will ihn verführen, will ihn ins Bett bringen. Er flieht. Die Frau sagt, er wollte mich vergewaltigen und schreit um Hilfe. Er kommt wieder ins Gefängnis. Es scheint alles vorbei zu sein, alles aus zu sein. Und doch, liest die Geschichte nach in der Bibel, Gott holt ihn heraus. Und dann trifft er seine Familie, er trifft seine Brüder. Und er sagt, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ich ermutige dich, selbst wenn alles in deinem Leben schief läuft, selbst wenn du dir vorkommst, als seist du durch andere Menschen in ein Gefängnis gesteckt worden, du fühlst dich irgendwie deiner Freiheit beraubt und du denkst, wie soll es weitergehen? Mein Zug ist abgefahren. Gott wird mit dem nicht durchkommen, was er bei mir geplant hat. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott ist größer als jeder Peiniger dieser Welt. Gott ist größer als jeder, der dich irgendwie in seine Vorstellungen und Meinungen pressen will. Gott ist größer. Aber du musst dich öffnen für die Vorstellungen Gottes in deinem Leben. Wenn wir stur unseren Blick haben, ich habe das schon immer so gemacht und so wird es auch gehen und wenn es nicht so geht, dann ist es verkehrt, dann stimme ich da nicht zu und dann bleibe ich lieber alleine, dann landest du in Einsamkeit und vielleicht irgendwann in Verzweiflung, in Depression. Die Bibel sagt, ein unberechtigter Fluch trifft nicht. Egal, was Menschen über dein Leben und mein Leben aussprechen, wir sind unter Gottes Schutz und es wird dich nicht treffen. Es sei denn, du hörst auf diese Worte und ziehst sie dir an. Du nimmst sie für dich an. Der Teufel ist ein Meister in Täuschung. Er täuscht uns immer wieder in all den Dingen und sagt, das mit und belügt auch und sagt, das wird mit dir nie werden. Du hast zu viel verpasst. Die letzten Monate, die letzten Jahre. Da weißt du, wo Gott zu deinem Leben vielleicht gesprochen hat und du hast dich nicht darauf eingelassen und du denkst, jetzt ist es verpasst, es ist vorbei. Nein, Gott ist der anderer Meinung. Er sagt, ich kann dir erstatten, was dir verloren gegangen ist. Das, was dir weggenommen worden ist, ich kann es dir erstatten. Da sind wir in dem Bereich des Übernatürlichen, Dinge, die du und ich nicht verändern können. Ich sagte neulich mal in einem Gottesdienst, selbst du selbst kannst dich nicht verwandeln, du kannst dich nicht verändern. Du kannst dich irgendwie zusammenreißen und kannst sagen, ich will ein anderer Mensch werden, ich will ein besserer Mensch werden. Wir können uns irgendwie zusammenreißen und sagen, ich will mit meiner Familie besser umgehen, bis zum nächsten Ausraster. Ich sagte, und wir haben es angeschaut in der Bibel, dass Gott von uns nicht solche Krampfakrobatik wünscht und möchte. Wir haben Jesus in unser Leben aufgenommen. Jesus wohnt in unserem Leben. Und Gott sagt, ich verwandle euch, ich verändere dich. Da sind Dinge in deinem Leben, du sagst, ich kriege das nicht in den Griff. Du hast dich versucht zu bessern. Du wolltest da ein guter Mensch, vielleicht ein guter Christ werden, aber du hast es nicht hingekriegt. Gott sagt, würdest du deine eigene Bastelstunde mal aufgeben und würdest du mich mal machen lassen? Er sagt doch ganz klar, ich habe in euch angefangen, ein gutes Werk und ihr führt es zu Ende, richtig? Oder wie steht das in deiner Bibel? Machen wir es nicht oft so? Du hast was angefangen in mir, Herr, und ich führe das jetzt zu Ende. Nein, er sagt, ich habe in dir ein gutes Werk begonnen und ich führe es auch zu Ende. Lass doch Gott mal in deinem Leben machen. Lass ihn doch mal machen. Ich meine nicht, dass wir passiv die Hände faul in den Schoß legen. Wir müssen natürlich schon kommen und sagen, Herr, ich will Veränderung. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich denke so manches Mal in meinem Leben, das geht mir auch heute so, dann denke ich so, das würde ich gerne tun oder diese Dinge würde ich gerne, dass sie geschehen. aber irgendwie liegen sie außerhalb meiner Kraft oder meiner Macht. Und dann spreche ich einfach mit ihm, sage, Herr, würdest du das bitte mal in die Hand nehmen? Ich kriege das nicht hin, aber du, der du in mir lebst, du kriegst das hin. Er kriegt das hin mit deinen Kindern, er kriegt das hin in deiner Ehe, er kriegt das hin in der Erziehung, er kriegt das hin in deinem Job, er kriegt es hin. Aber lass einmal deine Vorstellung los, wie es zu gehen hat. Vielleicht betest du und sagst Gott, Herr, mach es so. Ihr wisst ja, dass ein Großteil der Gebete von Menschen zu Gott sind immer, dass man ihm erklärt, wie er Dinge zu regeln und zu handhaben hat. Und irgendwie kriegt er das nicht hin. Und dann beten wir es halt im nächsten Gebetsgottesdienst noch einmal, dass er das doch irgendwie hinkriegen möge. Und dann holen wir vielleicht noch 3, 4 Mann dazu, lass uns zusammen beten, dass Gott das hinkriegt. Aber vielleicht sagt Gott, wann kriege ich es endlich hin, deine Vorstellungen zu stürzen, denn die behindern gerade, was ich für dich, an dir und durch dich im Leben anderer Menschen tun wollen. Lass doch deine Vorstellungen, deine Meinung heute Morgen und auch in dieser Woche mal in Frage gestellt werden. Und sag Gott, ich möchte, dass deine guten Pläne, deine guten Vorstellungen, dass sie in meinem Leben zustande kommen. Und wenn Gott kommt und wenn Gott handelt, dann ist es göttlich. Dann ist menschliche Fummelei zu Ende. Oder zumindest Stück weit. Herr, ich will, dass du Verwandlung machst. Ich kriege es nicht hin. Du kriegst es hin. Aber ich will es auch. Wollen müssen wir schon. Der Herr wird niemals kommen und sagen, also, Herbert, ich stelle mir vor, so und so hast du zu sein. Und nun halt die Klappe, Herbert. Und nun werde ich das mit dir machen. Ja? Nein, nein. Wir entscheiden mit unserem Willen. Wir sind keine Roboter. Wir sind Menschen mit einem freien Willen. Wir können uns entscheiden, unsere Meinungen verändern zu lassen, unsere Vorstellungen ändern zu lassen. Wir können uns entscheiden, zuzulassen, dass Gott in unser Leben hineinspricht und in unser Leben hineingreift und dass Gott uns auch Wege führt, von denen wir bisher vielleicht meinten, die sind nicht richtig, die sind nicht gut. Vielleicht bist du hier und sagst, ich finde das und das nicht richtig, was andere tun. Dann solltest du das mal loslassen. Vielleicht ist das der Grund, warum du nicht in richtige Freiheit kommst. Der Herr ist hier, selbst wenn du entglitten bist, er ist der Töpfer. Sag, Herr, du darfst mich neu auf die Töpferscheibe nehmen. Wenn du so ein wild gewordener Weinstock bist, dann kannst du ihm auch ruhig sagen, Herr, du darfst mich auch mal ruhig wieder in Form bringen. Schneid mich mal wieder zurück. Wir denken immer, das tut au, das tut weh, das schmerzt. Nein, dann bringen wir viel Frucht. Ich habe ja Wein bei mir zu Hause gepflanzt gehabt, Wein eben, ich sag dir, als ich dann das erste Mal sie beschnitten habe, ich habe ja jetzt noch nicht die Erfahrung, aber dann habe ich mir in einem Buch, wie man Obstgehölze und Wein und alles beschneidet, als ich das erste Mal sah, ich habe gedacht, die schneiden ja alles weg. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Wo sollen da überhaupt noch mal Trauben sein? Aber ich muss zugeben, im ersten Jahr habe ich es doch wesentlich länger gelassen, weil meine Vorstellung war, das ist bestimmt ein altes Buch oder alte Meinung. Und ich hatte noch mehr Wildwuchs. Aber später bin ich hergegangen und dann habe ich zurückgeschnitten und ich hatte guten Erfolg. Manchmal müssen Dinge einfach in unserem Leben auch aufgegeben werden, zurückgeschnitten werden, damit Neues geschieht. Ich wünsche dir das für diese Woche. Lass deine Vorstellungen in Frage stellen. Lass von Gott etwas Neues in deine Gedanken kommen, in dein Leben kommen. Stell dich doch mal ihm zur Verfügung. Sag, hier bin ich, Herr. Du darfst es mit mir tun. Und dann werden wir auch göttlichen Erfolg haben. Auch das ist ein Prozess. Wir stellen immer uns so vor, Euro rein in den Automaten, Cola unten raus. Oder was immer du trinkst. Oder rauchst. Was soll man? Geld rein, unten raus. Hier bei Gott ist doch ein Prozess von Verwandlung. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich bin in irgendwas gebunden, ich komme einfach nicht in Freiheit. Ich möchte in Freiheit kommen. Manches Mal muss jemand losgeschnitten werden. Das ist so wie jemand, der an der Kette liegt. Das muss mal gesprengt werden. Und du kannst so eine Sprengung von Gott heute erfahren, so eine Losschneidung. Herr, ich will aus all meiner Begrenzung raus. Und ich gebe mich dir hin. Und dann kann Gott mit dir neue Wege gehen, neue Wege starten. Amen. Ich wünsche euch in dem Sinne einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Und denke daran, der Herr ist größer als deine Vorstellung, größer als unsere Meinung. Halleluja. Wenn jemand da ist, der sagt, ich brauche Gebet heute Morgen, ich würde gern, dass du mit mir betest oder auch vom Team jemand mit dir betet, dann kannst du einfach hier nach vorne kommen und wir werden zusammen beten. Wenn du sagst, ich bin an so einer Kettensituation, ich würde gern aus meiner Situation raus, aber irgendwie scheint es so, als bin ich an meinem Bein festgebunden und kann keinen weiteren Weg gehen. Dann kannst du einfach kommen. Wir werden zusammen beten und im Namen Jesu werden wir Befreiung in dein Leben hineinsprechen und dass du neue Schritte gehen kannst, neue Wege gehen kannst, die der Herr mit dir hat, nicht die ich mir vorstelle oder die du dir vorstellst.